Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks am Mikrofon, ich grüße Sie. Eine Bundesbehörde will ein Filetgrundstück in Potsdam meistbietend verkaufen. Doch dadurch ist ein Sportverein bedroht. Außerdem, Hamburg will einer Klimaaktivistin verbieten, die Innenstadt zu betreten. Und im Ahrtal soll nach der Flutkatastrophe eine 300 Jahre alte Brücke abgerissen werden. Doch dagegen gibt es Protest. In der Berliner Vorstadt in Potsdam, da gibt es Parks, Gründerzeitvillen und Seegrundstücke, die fast ausnahmslos in der Hand von sehr betuchten Anwohnern sind. Aber dort am tiefen See hat auch schon lange ein Sportverein Platz, der Lok Potsdam. 1400 Mitglieder zählt der und die Sportstätte liegt auf einem Stück Land, das dem Bundeseisenbahnvermögen gehört, einer Bundesbehörde. Die sitzt weit weg von Potsdam in Bonn und hat das Grundstück an den Sportverein verpachtet. Aber bald läuft dieser Pachtvertrag aus und dann will die Behörde, die dem Bundesfinanzministerium untersteht, dieses Filetstück am See verkaufen und zwar an den Meistbietenden. Der Sportverein wäre raus. Die Aufregung ist groß in Potsdam und unser Landeskorrespondent Christoph Richter weiß mehr.
Der tiefe See glitzert in der Frühlingssonne. Linker Hand sieht man die durch den Agentenaustausch im Kalten Krieg weltbekannte Glienicker Brücke. Bernd Barucker, Vorstandsmitglied des Vereins ESV Lokomotive Potsdam, genießt beim Spaziergang über den Sportplatz die Aussicht.
Natürlich in beneidenswerter Lage, umringt von Villen. Und unser Glück ist natürlich, es ist hier Sportfläche. Und das seit über 70 Jahren.
Die Berliner Vorstadt ist eine Top-Adresse, das teuerste Pflaster der Stadt Potsdam. Mittendrin liegt der Sportplatz des 1951 gegründeten Vereins Lok Potsdam. Der Eigentümer des Areals ist das sogenannte Bundeseisenbahnvermögen, kurz BEV. Und weil der Pachtvertrag 2025 ausläuft, wolle die Behörde das Filetstück jetzt meistbietend veräußern. Sie habe das Grundstück möglichen Interessenten bereits angeboten, berichtet Jürgen Happig, der langjährige Vereinschef des ESV Lok Potsdam.
Begehrlichkeiten muss man vermuten. Denn unser sogenannter Eigentümer ist gezielt an die herangetreten, die möglicherweise diese Begehrlichkeiten haben. Man hat einfach Immobilienspekulanten angefragt, ob sie ein Angebot abgeben würden.
Wen denn speziell? Haben Sie einen Namen?
Den sage ich nicht.
Laut einem nicht veröffentlichten Gutachten des Bundeseisenbahnvermögens stünden 6,7 Millionen Euro als Kaufpreis im Raum, meint der Vereinsvorsitzende. Das Bundeseisenbahnvermögen verwaltet nicht bahnnotwendige Liegenschaften. Die Bundesbehörde ist 1994 im Zuge der Bahnreform entstanden. Der Stammsitz ist in Bonn.
Denen ist das übertragen worden zur Verwaltung und Verwertung. Es ist ein Eigentümer der besonderen Art. Normalerweise hat ein Eigentümer gekauft, investiert. Normalerweise hält ein Eigentümer auch die Substanz in irgendeiner Form aufrecht. Er erhält die Substanz. Unser Eigentümer macht dergleichen nicht.
Das sei ein Skandal, meint Jürgen Happig. Er wirft der Bundesbehörde vor, dass sie wie der Makler eines Immobilienfonds auftrete. Seit 2004 versuche man, das Areal vom Pächter, dem Bundeseisenbahnvermögen, zu erwerben.
Diese Kaufanträge sind vom Bundeseisenbahnvermögen nie ordnungsgemäß bearbeitet worden.
Für Irritation sorgt in der Stadt Potsdam, dass mit einem Verkauf ein lebendiger Sportverein mit seinen 1300 aktiven Mitgliedern, von denen viele Kinder und Jugendliche sind, gefährdet werde. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz, der in Potsdam wohnt, hat sich im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung des Vereins 2021 schon für den Erhalt von Lok Potsdam stark gemacht.
Ich glaube, es muss möglich sein, dass dieser Sportverein sich hier weiterentwickeln kann und nicht an irgendwelchen Immobilienplänen scheitert, die irgendwelche anderen haben, sondern das muss hier an dieser Stelle weitergehen und das will ich auch gerne weiter unterstützen.
Doch selbst Scholz konnte anscheinend bislang in der Sache nichts erreichen, obwohl das Bundeseisenbahnvermögen dem FDP-geführten Bundesverkehrsministerium unterstellt ist. Vielleicht sei ein Machtwort des Kanzlers nötig, meint der Potsdamer Daniel Keller. Er ist der SPD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag und Mitglied der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung und nennt das Agieren der Bundesbehörde Bundeseisenbahnvermögen inakzeptabel.
Es gibt einen klaren Anspruch, dass wenn solche Flächen vom Bund auch an anderer Stelle, nämlich für soziale Infrastruktur, nichts anderes ist, ein Sportverein zur Verfügung gestellt wird, dann muss der Bund hier eine günstige Abgabe der Fläche ermöglichen und vor allem zum Vorzugspreis, aber auch zur Vorzugsmöglichkeit für die Stadt.
Um den Verein zu retten, habe die Stadt Potsdam bereits Geld zurückgelegt, sagt Keller.
Wir haben die haushalterische Vorsorge in der Stadt Potsdam getroffen, dass bis zu 5,6 Millionen Euro auch zum Kauf in die Hand genommen werden können. Also die Lobby ist da, bloß die Lobby beim Bund, im Verkehrsministerium ist nicht da.
Das Bundeseisenbahnvermögen habe bereits 2014 dem Verein Lok Potsdam einen unterschriftsreif ausgehandelten Vertrag bis zum Jahr 2050 vorgelegt, heißt es dagegen beim Bundesverkehrsministerium auf Anfrage des Deutschlandfunks. Den dazu vereinbarten Notartermin habe der Verein damals kurzfristig abgesagt. Sollte es jetzt zu einem Verkauf bzw. Bieterwettbewerb des Geländes kommen, ergebe sich der Preis aus dem Verkehrswertgutachten. Die Einsicht wird dem Deutschlandfunk verwehrt, da es ausschließlich für interne Zwecke erstellt wurde, heißt es in einer Mail. Denn, Zitat, die Bekanntgabe des Gutachtens könnte dazu führen, dass fiskalische Interessen des Bundes beeinträchtigt werden. Das genau sei das Problem, sagt Vereinschef Jürgen Happig von Lok Potsdam. Seinen Informationen zufolge, wiederholt er, sei die Rede von knapp 7 Millionen Euro. Das sei unbezahlbar für Stadt und Verein.
Christoph Richter war das aus Potsdam.
Gefährderansprache, das ist so ein Gebilde aus dem Behördendeutsch. Es bedeutet, dass die Polizei zum Beispiel Fußballfans, die sie für gewaltbereit hält, beiseite nimmt und ihnen nahelegt, beim nächsten Spiel ruhig zu bleiben. Also die Beamten signalisieren, wir haben dich im Blick. In Hamburg hat die Polizei auch eine Klimaaktivistin so als mutmaßliche Gefährderin angesprochen. Eine 56 Jahre alte Frau, die mehrmals schon zum Beispiel vor Unternehmenssitzen dort protestiert und sich auch mal angeklebt hat. Das Ankleben soll sie gerade mit Gleichgesinnten wieder in der Innenstadt versucht haben und deshalb geht die Polizei jetzt noch weiter. Nach der Gefährderansprache droht der Frau ein Aufenthaltsverbot in der Innenstadt. Unsere Landeskorrespondentin Magdalena Neubig hat sie getroffen.
Anfang März in der Hamburger Innenstadt. Aktivisten der sogenannten letzten Generation blockieren eine große Durchgangsstraße unweit des Hauptbahnhofs. Sie setzen sich direkt vor den Autos auf die Fahrbahn und entrollen ihre Transparente. Viele Autofahrer hupen genervt, als ihnen bewusst wird, dass sie da gerade in eine Protestaktion der Klimakleber geraten sind.
Ist dir scheißegal, dass ihr einen Arzttermin habt? Ihr habt noch nie in euer Leben gearbeitet oder sonst irgendwas.
Eine der AktivistInnen, die sich in den letzten zwei Jahren immer wieder an Protesten der beiden radikal auftretenden Klimaschutzbewegungen Extinction Rebellion und zuletzt auch der letzten Generation beteiligt hat, ist Margret Schmidt.
Also mehrere Straßenblockaden, Infostände, Swarmings, das sind so angemeldete 5-Minuten-Blockaden auf der Straße. Ich habe einmal eine Mitmachblockade in Altona organisiert. Da konnten die Leute einfach mal mitmachen, immer bei den Grünphasen auf die Straße gehen für 5 Minuten, da ist die Polizei mit dabei. Und die letzte Zeit habe ich mich zum Beispiel auch bei RWE in Hamburg am Tor festgeklebt.
Margret Schmidt gehört allerdings nicht zur Generation der Fridays for Future-Jugendlichen, sondern sie ist 56 Jahre alt. Schon in den 90ern hat sie sich für mehr Umweltschutz eingesetzt, damals noch bei Greenpeace. Beruflich arbeitet sie in der Sozialpsychiatrie und als Heilpraktikerin. In ihrer Freizeit ist sie als Aktivistin unterwegs.
Das ist richtig, dass nur ganz wenige diese Form der Blockaden gut finden. Und das ist der letzten Generation auch bewusst, dass sie hier keine Lieblinge sind.
Mit den Straßenblockaden und Festklebeaktionen ist nun aber Schluss. Vor allem, wenn es nach der Hamburger Polizei geht. 2 Beamte sind Anfang März bei Margret Schmidt zu Hause aufgetaucht und haben eine sogenannte Gefährderansprache gehalten. Die Polizei bestätigt das. Es sei ein nettes Gespräch gewesen, sagt Margret Schmidt. Die Angelegenheit ist aber ernst. Durch ihre Teilnahme an den radikalen Klimaprotestaktionen habe sich Margret Schmidt wiederholt der Nötigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht. Sollte sie in Zukunft nochmal auffällig werden, drohe ihr ein bis zu 6-monatiges Aufenthaltsverbot in Teilen Hamburgs, so die Ansage der Polizeibeamten. Die rechtliche Grundlage für das Vorgehen der Polizei ist der § 12b des Hamburger Landesgesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dort heißt es:
Zur Verhütung von Straftaten kann einer Person die Anwesenheit an bestimmten Orten oder in bestimmten Gebieten der Freien und Hansestadt Hamburg für längstens 6 Monate untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person dort eine Straftat begehen wird.
Laut Margret Schmidt wurden in der Vergangenheit bereits 12 ihrer MitaktivistInnen mit Aufenthaltsverboten belegt. Das Hamburger Landeskriminalamt kann dazu keine Angaben machen, weil es dazu keine Statistiken führe. Michael Fehling, Professor für öffentliches Recht an der Bucerius Law School in Hamburg, glaubt, dass die Aufenthaltsverbote grundsätzlich zulässig sind, insofern aufgrund der vergangenen Aktionen der jeweiligen Mitglieder zu erwarten ist, dass sie wieder Straftaten begehen werden. Schwieriger zu beurteilen sei die Frage, in welchem zeitlichen und räumlichen Umfang die Aufenthaltsverbote verhältnismäßig seien.
Es gibt ja viele gute Gründe, warum man die Innenstadt aufsuchen möchte und muss. Also wenn man da mehrere Monate nicht hin könnte, wäre man zum Beispiel von kulturellen Veranstaltungen weitgehend ausgeschlossen. Denn die sind ja sehr viele in der Innenstadt. Wie ist es mit Bahnhöfen und Ähnlichem, wenn man sich irgendwo durch die Stadt bewegen will? Ich würde also sagen, aus Verhältnismäßigkeitsgründen müssten für solche Zwecke Ausnahmen zugelassen werden. Und dann ist natürlich die Frage, welches räumliche Umfeld. Also pauschal die ganze Innenstadt, wie auch immer man die dann genau definiert, wäre sicher zu weit. Also das wäre der nächste Punkt, dass das enger eingegrenzt werden müsste.
Zeitlich seien Aufenthaltsverbote von 1 bis 2 Monaten seiner Einschätzung nach noch verhältnismäßig. Alles darüber hinaus halte er für extrem bedenklich. Die Polizei Hamburg erklärt dazu, dass die betroffenen Aktivisten anfangs Verbote für 1 bis 2 Monate bekämen, die dann je nach Verhalten auf 1/2 Jahr verlängert würden. Räumlich seien die Aufenthaltsverbote insbesondere auf die Orte bezogen, an denen die Aktivisten an Protestaktionen teilgenommen haben, also etwa große Straßenkreuzungen. Während das Verbot gilt, dürfen sich die Betroffenen dort dann überhaupt nicht mehr aufhalten. Nur in Einzelfällen können Ausnahmen von dem Verbot zugelassen werden. Die Klimaaktivisten selbst empfinden die Aufenthaltsverbote als ungerechte Strafe. Auch Margret Schmidt will deshalb trotz des ihr drohenden Verbots nicht ausschließen, dass sie sich weiterhin an Aktionen der letzten Generation beteiligt.
Die Leute können es überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir dafür ein Aufenthaltsverbot bekommen. Also das ist radikal und unverhältnismäßig. Damit wird die Klimaschutzbewegung wirklich mundtot gemacht.
Ein Eingriff in die Meinungsfreiheit seien die Aufenthaltsverbote allerdings nicht, urteilt Professor Michael Fehling von der Bucerius Law School.
Die Meinungsfreiheit ist auch im Rahmen der allgemeinen Gesetze, also auch der Strafgesetze, nur garantiert. Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes. Es gibt also kein Recht, Meinungen auch durch strafbare Handlungen auszudrücken.
Magdalena Neubig über das mögliche Innenstadtverbot für eine Klimaaktivistin in Hamburg. Im Flutsommer 2021 gingen die Bilder vom zerrissenen Dorf Rech an der Ahr um die Welt. Und mittendrin die zerstörte Nepomuk-Brücke. 300 Jahre alt, ein Wahrzeichen für das Dorf. Ende 2021 beschloss der Gemeinderat, die denkmalgeschützte Bogenbrücke abzureißen. Und seitdem tobt ein Streit. Rech hat 600 Einwohner, aber die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat über 4000 Unterschriften für einen Eilappell gegen den Abriss gesammelt. Die Frage ist nun, darf bundesweit jeder mitreden über die Geschicke eines zerstörten und teilweise traumatisierten Dorfs? Unsere Korrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, hat sich dort umgehört.
Ein Bauzaun, gesichert mit einem Betonpoller, versperrt die nördliche Auffahrt auf die Nepomuk-Brücke von Rech. Die südliche existiert nicht mehr, samt Pfeiler weggerissen von den Wassermassen. Ein paar Meter weiter flussabwärts verbindet eine Behelfsbrücke des Technischen Hilfswerks den Ortskern mit der Bundesstraße durchs Ahrtal. Michael Rech schaut auf das Dorfpanorama mit Ahr- und Bruchsteinbrücke.
Die Brücke ist irgendwie das Herz von Rech, nicht nur von Rech, vom Ahrtal. Es ist ja ein Wahrzeichen, was auch die Touristen anzieht. Wenn ich da jetzt einen Betonklotz hinstelle, dann kommt auch kein Tourist mehr. Man sollte auf lange Frist denken. Abgerissen ist es schnell, aber dann nachher irgendwas hier stehen zu haben, was überhaupt keinen Charakter mehr hat, das ist fürs Dorf und fürs ganze Ahrtal schlecht.
1723 wurde die Bogenbrücke im 600-Einwohner-Ort Rech erbaut. Sie hat die drei schwersten Ahr-Hochwasser in den Jahren 1804, 1910 und 2021 überstanden, wenn auch beschädigt. Den südlichen Brückenpfeiler hat die jüngste Flutkatastrophe zum Einsturz gebracht.
Ja, sie ist halt ortsprägend. Sie finden die Brücke auf jeder Postkarte.
Konstatiert Wilfried Donner. Der Ingenieur plädiert dafür, den Auenbereich flussaufwärts als natürliche Rückhaltefläche wiederherzustellen, anstatt die Brücke abzureißen. Denn, so Donner mit Blick auf das Bruchsteinbauwerk mit den verbliebenen drei Gewölbebögen:
Es ist ein Denkmal von großer Ingenieurskunst, sowas ohne Not zu beseitigen. Da würde ich sagen, dann gucke ich nicht mehr gern hier aufs Dorf. Und ich fürchte, dass viele dann auch nicht mehr kommen.
Viele Auswärtige, die das Weindorf Rech kennen, fürchten um das einzigartige Flusspanorama mit Bruchsteinbrücke. So sind schnell mehr als 4000 Unterschriften für den Eilappell der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, kurz DSD, zustande gekommen. Es eilt ihr, weil sie den Abriss noch in diesem Frühjahr befürchtet. Sie verweist auf ein Gutachten, nach dem die Brücke erhalten werden kann, ohne das Dorf zusätzlich zu gefährden. Am Rande einer Demonstration pro Brückenerhalt Ende vergangenen Jahres hatte Steffen Skudelny vom DSD-Vorstand gesagt:
Also wir können nur aufmerksam machen, nicht fordern, weil es eben einen rechtsgültigen Abrissgenehmigung gibt.
Doch der Gemeinderat könne seinen Beschluss angesichts der neueren Erkenntnisse revidieren und St. Nepomuk mit einer bei Hochwasser abbaubaren Rampe als Brücke wiederherstellen oder als Ruine erhalten, mit Avignon als prominentestem Vorbild. Dominik Gieler winkt ab. Er war Bürgermeister von Rech, als der Gemeinderat Ende 2021 den Abriss beschloss. Der heutige Verbandsgemeindebürgermeister von Altenahr bleibt dabei. Bei Hochwasser wirke die Brücke als Staudamm, ein nicht hinnehmbares Risiko fürs Dorf. Die obere und die untere Denkmalbehörde hätten den Abriss genehmigt.
Das haben sie aus gutem Grunde getan. Wir haben entsprechende Gutachten vorliegen, die eine Aufstauung ganz klar belegen. So ist ja die Ortsgemeinde letzten Endes auch schon als Inhaber dieser Brücke dazu gezwungen, sie niederzulegen.
Denn
sollte es nochmal zu einem annähernd gleichen Hochwasser und nochmal zu einem erheblichen Schaden kommen, der dann vielleicht auf die Nepomuk-Brücke zurückzuführen ist, stände sicherlich der Gemeinderat oder die Ortsgemeinde eine Verantwortung. Und deswegen gibt es da schon definitiven Zwang auch.
Einen Zwang zum Abriss, meint Gieler. Von den 4000 Unterzeichnenden pro Brückenerhalt komme nur ein Bruchteil aus der Region und kenne das Leid, das die Flut mit sich gebracht habe. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sammelt dennoch weiter Unterschriften, denn Hochwasserschutz in der Fläche sei wirkungsvoller als der Abriss eines 300 Jahre alten Denkmals.
Anke Petermann war das aus dem Ahrtal. Und das war Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dierks und bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse.